Podcast.
Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Kultur präsentieren zu können. Kirchen in um- oder erweiterter Nutzung gibt es immer häufiger. Diskutiert wird unter anderem die Frage, für welche Nutzungskonzepte sakrale Gebäude, die vielfach unter Denkmalschutz stehen, geeignet sind. Es wächst der Wunsch nach mehr sozialer Öffnung und nach qualitätvollen Aufenthaltsangeboten ohne kommerzielles Interesse, den sogenannten dritten Orten. Dr. Manuela Klauser ist Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt Sakralraumtransformation an der Universität Bonn. In ihrem Vortrag gibt sie einen Überblick über aktuelle Debatten und Konflikte der Thematik und fragt, in welche Richtung sich die Nutzung von Kirchengebäuden zukünftig entwickeln könnte. Ihren Vortrag »Mehr als Denkmalschutz« hielt Dr. Klauser im Januar 2024 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung.
Vielen Dank für die Einladung nach Köln. Ich freue mich darauf, endlich mal ein verschneites Köln sehen zu dürfen morgen. Ja, da bin ich noch hier. Und ich möchte noch vorwegnehmen, seit 2022 arbeite ich in dem Forschungsprojekt Sakralraumtransformation unter Professor Albert Gerhardt an der Universität in Bonn und bin seitdem eben auch sehr eng mit dem Thema Kirchenumnutzungen befasst. Zu Beginn habe ich Ihnen ein Zitat von Friedrich Nietzsche mitgebracht. Ich wüsste nicht, wie wir uns mit ihren Bauwerken, selbst wenn sie ihrer kirchlichen Bestimmung entkleidet würden, genügen lassen könnten. Diese Bauwerke reden eine viel zu pathetische und befangene Sprache, als Häuser Gottes und Prunkstätten eines überweltlichen Verkehrs, als dass wir Gottlosen hier unsere Gedanken denken könnten. Dieses Zitat Nietzsches aus »Die fröhliche Wissenschaft«, einen Text, den er ein Jahr vor dem Zarathustra verfasste, habe ich erst vor einigen Tagen gelesen und es hat mir einfach zu denken gegeben. Ich fand, hier steckt einiges drin, was wir mit der heutigen Situation im Kirchengebäudebestand in Verbindung bringen können. Wir haben immer mehr Entwidmungen und Profanierungen, ein immer rascher wachsender Bedarf, neue Nutzungen für die Kirchen zu finden und eine immer skeptischer werdende Gesellschaft gegenüber institutionell organisierter Religion. Was fangen wir an mit unseren Kirchengebäuden? Welche Nutzungsebenen öffnen sie für uns? Zu Beginn einige Daten zur aktuellen Situation. Fast alle Landeskirchen und Bistümer in Deutschland haben inzwischen bekannt gegeben, dass sie ihren Gebäudebestand in den kommenden Jahren um gut ein Drittel reduzieren müssen. Das schließt Kirchen mit ein. Es betrifft nicht ausschließlich Kirchengebäude. Es ist schwer zu sagen, wie viele Kirchen am Ende wirklich aufgegeben werden. Aber es ist realistisch zu erkennen, dass es sich bei Kirchen zwar um außergewöhnliche Architekturen, jedoch um Gebäude handelt, die die meiste Zeit des Tages leer stehen und deren sehr eingeschränkte Nutzung sehr hohe Energiekosten verursacht. Gezählt werden sollen allerdings nicht allein GottesdienstbesucherInnen, sondern gerade auch jene BesucherInnen, die außerhalb von Gottesdienst einen Kirchenraum aufsuchen. Daher versucht man inzwischen, anstelle der Zahl der Gottesdienstbesuche Bewegungsdaten zu erheben, um die tatsächliche Frequenz eines sakralen Gebäudes beurteilen zu können und genauere Aussagen über die Einbindung des Gotteshauses in seine Umgebung treffen zu können. Ich habe Ihnen hier mal eine Liste von Faktoren aufgezählt, die aktuell einfach auf die Situation beschleunigend wirken. Steigende Kosten in allen Bereichen, Rückgang der Kirchensteuereinnahmen, Personalrückgang, sowohl Festangestellte als auch Ehrenamtliche, der drohende Stopp staatlicher Zuwendungen, notwendige Sanierungen und unter dem Schlagwort der Nachhaltigkeit wird immer häufiger gefordert, dass der Gebäudebestand umgebaut und nicht mehr neu gebaut werden soll. Das heißt, für neue Bauaufgaben werden zukünftig auch Bestandsbauten mehr angefragt werden. Zuletzt die notwendige energetische Sanierung, um CO2-Ziele der Zukunft erreichen zu können. Käufer respektive Investoren zu finden, ist unter diesen Bedingungen jedoch umso schwieriger geworden, da sowohl die Investitionskosten gestiegen sind, als auch Material und Fachkräfte derzeit nicht ausreichend verfügbar sind. Als Folge dieser Faktoren wird am Ende doch immer häufiger für einen Abriss plädiert, um zumindest das Grundstück verfügbar zu haben. Die Deutsche Bischofskonferenz spricht in ihrer jährlich veröffentlichten Statistik seit einigen Jahren von einem etwa gleichbleibenden Bestand von ca. 24.000 Kirchen und Kapellen, davon 22.800 denkmalgeschützte Bauten. Die Zahlen zur Dezimierung des Kirchengebäudebestands sind allerdings schwierig zu lesen in dieser Statistik, denn sie werden nicht richtig transparent dargestellt. Es wird ziemlich Also es sind so einzelne Zahlen rausgenommen. Zum Beispiel bei den Profanierungen ist nicht immer klar, was die Begründung für eine Profanierung ist. Eine Profanierung kann auch erfolgen, weil eine aufwendige Umbaumaßnahme notwendig ist und anschließend wird die Kirche wieder geweiht. Das heißt, um tatsächlich einschätzen zu können, wie viele Kirchen wirklich aufgegeben werden, müssten wir eigentlich die Zahl der Weihen dem gegenüberstellen können. Die werden aber nicht mitveröffentlicht in dieser Statistik. Ich glaube keiner Statistik, du die nicht selbst gefälscht hast. Ich habe das trotzdem mal versucht, so ein bisschen hochzurechnen. 2023 gab die Deutsche Bischofskonferenz bekannt, dass allein in den vergangenen 5 Jahren, also seit 2019, bundesweit 131 katholische Kirchen geschlossen wurden, 126 davon profaniert. Geschlossen bedeutet aber nicht abgegeben, deswegen ist das ein bisschen schwierig zu vergleichen. Trotzdem habe ich das einfach mal so ein bisschen hochgerechnet. Also das würde bedeuten, zwischen 2006 und 2018 ist der Bestand um circa 500 Kirchen gesunken. Das wären durchschnittlich 28 abgegebene Kirchen im Jahr. Also nehmen wir einmal an, diese Zahl der geschlossenen Kirchen wären auch abgegebene Kirchen, würden wir auf durchschnittlich 26 Kirchen im Jahr kommen. Das würde bedeuten, dass es eigentlich ein wenig gesunken ist. Tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass auch während der Corona-Pandemie viele Prozesse stagnierten. Und man davon ausgehen kann, dass diese leichte Tendenz zur Stagnation bei den Aufgaben der Kirchen nur die Ruhe vor dem Sturm sein wird. Denn allein seit Dezember 2023, wenn man mal in die ganz aktuellen Pressemeldungen schaut, wurden mindestens 5 weitere Meldungen deutschlandweit veröffentlicht über die Abgabe oder den Abriss einer katholischen Kirche. Das heißt, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann sind wir Ende 2024 bei doppelt so vielen Kirchen wie in den letzten Jahren. Aber das kann jetzt noch keiner vorhersagen. Ich habe einfach mal hier diese Liste, also ich habe einfach mal die Namen aufgezählt oder aufgelistet, weil ich das wichtiger finde, dass man auch die Namen der Kirchen liest und nicht nur immer Zahlen. Also die römisch-katholische Kirche St. Benedikt im bayerischen Schäftlarn wurde im Dezember 2023 geschlossen. Es ist die erste römisch-katholische Kirche im Bistum Freising, die nicht aus Sanierungsgründen geschlossen und aufgegeben wird, sondern tatsächlich aus Kostengründen. Deswegen ging das auch entsprechend durch die Presse. Die Kirche zu den 8 Seligkeiten, ebenfalls im bayerischen Füssen, da hat man lange versucht, das ist ein Nachkriegskirchenbau, eine Lösung dafür zu finden. Jetzt wurde der Abriss beschlossen. Auch eine römisch-katholische Kirche, St. Monika in Ingolstadt, Baujahr 1988, wird deswegen abgerissen, weil man das Geld für die Veräußerung des Grundstücks braucht, um die ältere Hauptkirche sanieren zu können. Also diese Kirche ist völlig intakt. Entsprechend groß ist auch der Widerstand in der Gemeinde. Im Mecklenburg-Vorpommerischen Friedland ist die römisch-katholische Kirche St. Norbert aufgegeben worden und soll in 2024 verkauft werden. Dazu kommen dann weitere evangelische Kirchen, also das sind wie gesagt nur die Meldungen der letzten 6 Wochen. Die evangelische Christophoruskirche wird in 2024 verkauft, die evangelische Kreuzkirche in Regensburg wird voraussichtlich abgerissen, die evangelische Zufluchtskirche in Berlin ist just in diesen Tagen abgerissen worden. Achso, noch vielleicht ganz kurz zu dem Link da unten. Also die Website Moderne Regional hat eine kleine Datenbank, Invisibilis, auf der alle Kirchen deutschlandweit erfasst werden, die in den letzten Jahrzehnten verschwunden sind und die auch sehr zeitnah aktuelle Meldungen dazu erfasst. Also die ist immer ein sehr, sehr dankbarer Hinweisgeber, wie viele Kirchen aktuell verschwinden. Aber zusätzlich zu diesen Kirchen, die ich Ihnen gerade eben genannt habe, hat besonders der Einsturz des Dachs der Kasseler Elisabethkirche vor einigen Wochen dazu geführt, dass angeordnet wurde, dass die entsprechenden Dachkonstruktionen deutschlandweit besonders aufmerksam kontrolliert werden. Das Domradio berichtete erst vor 3 Tagen unter dem Titel »Wankende Kirchenmauern« von verstärkten Kontrollen. Hier sind mehrere Kirchen betroffen, unter anderem die evangelische Wiechernkirche in Hessen. Den Fall fand ich ganz interessant, weil man weil dort schon 2022 der Turm und das Pfarrhaus abgerissen wurden und man für das Kirchenschiff eigentlich noch versucht hat, eine andere Lösung zu finden. Aber jetzt mit der Aussicht, dass das Kirchendach aufwendig saniert werden müsste, hat man sehr, sehr schnell den Abriss beschlossen. Dazu kommt noch die evangelische Philippuskirche in Riederwald, die zunächst geschlossen wurde, wo jetzt also die Dachkonstruktion geprüft wird. Die evangelische Emmauskirche in München, dasselbe. In Höxter, die römisch-katholische Kirche St. Joran Baptist, hat einen Neubauteil aus den 60er Jahren mit einer entsprechenden Dachkonstruktion. Da hat man auch sehr schnell beschlossen, dass dieser Neubauteil abgerissen wird. St. Andreas in Freiburg und St. Carlos in Marchuk-Stetten werden derzeit geprüft. Was zu hoffen bleibt, ist, dass dieser Befund tatsächlich eine Ursache sein wird und nicht vielmehr bequeme Begründung für viele Abrissbeschlüsse. Das bleibt noch abzuwarten. Der Fall erinnert mich auch fatal an den Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall 2006. Auch damals folgten darauf zahlreiche Schließungen und Abrisse von Kirchen. Also es war dieselbe Begründung, es war eine besondere Dachkonstruktion mit Leimbindern. Und auch damals wurden sowohl Hallen als auch eben Kirchen mit solchen Dachkonstruktionen geprüft. Allerdings ein kleiner Unterschied. Im bayerischen Holzkirchen, gleich um die Ecke, wo ich wohne, meine Kinder gehen in Holzkirchen, gleich neben dieser Kirche zur Schule, hat man sich entschieden, diese alte Kirche mit dieser Dachleinbinderkonstruktion abzureißen und hat einen wunderbaren Neubau daneben gesetzt. Die denkmalgeschützte Nürnberger Kreuzkirche von Olaf Andreas Gulbansson ist allerdings seit 2008 aus demselben Grund gesperrt. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Eine Sanierung des Dachs würde 2,5 Millionen Euro kosten. Es bleibt also festzuhalten, der Kirchengebäudebestand in Deutschland ist aus verschiedenen Gründen akut gefährdet. Insbesondere die Kirchen des 20. Jahrhunderts werden nicht selten trotz Denkmalschutz oft mit Verweis auf ihren maroden Bauzustand aufgegeben und abgerissen. Die Begründung liegt weniger in der Schwierigkeit, die Kosten dafür aufzubringen, als vielmehr in der Schwierigkeit, die Gebäude einer adäquaten Nutzung und damit auch Bedeutung zuzuführen. Die Kosten einer Kirchensanierung eines Nachkriegsbaus, wenn es sich nicht gerade um den Mariendom in Neviges handelt, bewegen sich im Schnitt im niedrigen einstelligen Millionenbereich, nicht selten auch darunter. Doch allein die jährlichen Unterhalts- und Instandhaltungskosten des Kölner Doms betragen rund 12 Millionen Euro, jedes Jahr. Ich komme noch einmal auf Nietzsche zurück. Als Nietzsche seine Worte verfasste, war er mit einem ganz bestimmten, sehr monumentalen Bild des Kirchenbaus konfrontiert, wie dem damals 1880 fertiggestellten Kölner Dom, mit Pfarrkirchenneubauten, die eher an das Format kleiner Kathedralen erinnerten, und mit einer ausgeprägten Skepsis der Kirche gegenüber Fortschritt und Veränderung, besonders in Materialtechnik und Raumkonzeption. Falls der ein oder andere von Ihnen jetzt in diesem Moment denkt, naja, vielleicht hatten Sie ja nicht so Unrecht, wenn man an einstürzende Kirchendächer denkt, dann möchte ich Ihnen zu bedenken geben, erstens dürfen moderne Materialien und Pfusch am Bau nicht auf eine und dieselbe Stufe gestellt werden und zweitens ist die Zahl der Arbeiter auf mittelalterlichen Baustellen in den Steinbrüchen und in anderen Handwerksbetrieben, die verletzt wurden oder zu Tode kamen, nie gezählt worden. Moderne Architektur schmälert nicht die Leistung von Menschen, sie schützt sie. Vorausgesetzt, sie wird richtig ausgeführt. In den nachfolgenden 100 Jahren wandelte Baukonstruktion, Gestalt und Raumkonzept der Kirchen grundlegend ihr Erscheinungsbild und dies sogar mehrfach. Die so entstandene Vielzahl an Kirchenneubauten des 20. Jahrhunderts wird bis heute mitunter als fremdartig und als nicht sakral genug empfunden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Münchner Architekturkritiker Gerhard Matzig sprach auf dem Evangelischen Kirchenbautag im Herbst 2022 hier in Köln von Denkräumen, die diese Architektur öffnete und öffnet, deren Niveau auf theologischer Ebene jedoch noch vielfach nicht erreicht sei. Durch die Kirchengebäude des 20. Jahrhunderts wurde ein offeneres, der Gesellschaft näher stehendes und das Gemeindeleben stärker mit einbeziehendes Bild von Kirche erzeugt als je zuvor in der Geschichte. Damit ist also nicht nur ein Baubestand gefährdet, sondern auch dieses Bild und Selbstverständnis von Kirche, wenn wir diesen Bestand vollständig aufgeben sollten. Vielen Gebäuden bzw. ihrer Atmosphäre wird darüber hinaus immer wieder eine weit über die rituelle Nutzung hinausweisende spirituelle Offenheit und Kontemplationsfähigkeit bescheinigt. Dennoch ist es gerade dieser Gebäudebestand, bei dem es offenbar wesentlich leichter fällt, ihn vermehrt in nützliche Räumlichkeiten umzuwandeln, wie Wohn- oder Büroeinheiten, Kindertagesstätten, Sportstätten oder Veranstaltungsräumlichkeiten. Ich möchte an dieser Stelle nicht die Entwicklungen werten, denn die Aushandlungsprozesse sind langwierig und energieaufwendig. Jede einzelne Umnutzung hat eine lange Geschichte und zahlreiche beteiligte Akteure sind oft jahrelang damit beschäftigt, eine funktionierende, dem Gebäude und der Kirchengemeinde gerecht werdende Neunutzung zu finden. Umnutzungen sind keineswegs einfach. Dennoch wächst die Zahl umgenutzter Kirchen stetig. Darin kann man also auch etwas Positives sehen. Denn sehr viele Menschen sind bereit, diese Energie aufzubringen, um eine Lösung zu finden und die Gebäude nicht einfach sich selbst zu überlassen. Vielleicht ist es ja doch so, dass die Architektur dieser Bauten trotz aller Vorbehalte etwas bietet, das der profanen Architektur des 20. Jahrhunderts fehlt. Es geht also heute längst nicht mehr darum, herauszufinden, welche Nutzungskonzepte für sakrale Gebäude in Frage kommen, sondern wie die bereits vorhandene Zahl an Qualitäten an Transformationen zu beurteilen ist. Welchen Nutzen haben sie bisher erbracht? Welche Veränderungen haben sie bewirkt? Welches Verhältnis zwischen Transformationsaufwand und Umnutzungskonzept ist wirklich zielführend? Einige der aktuell die Entwicklung negativ beschleunigenden Faktoren habe ich Ihnen bereits genannt. Anerkannt ist auch längst die Notwendigkeit zur Umnutzung sakraler Gebäude. Und es liegt inzwischen ein reicher Erfahrungsschatz mit verschiedenartigen Konzepten und ihren Vor- und Nachteilen vor. Davon zeugen informative Publikationen und wissenschaftliche Auswertungen der letzten Jahre. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal so eine grobe Auswahl der plakativsten Publikationen, das sind längst nicht alle, aber die sind seit 2016 erschienen. Also die Wüstenrot-Stiftung Kirchengebäude und ihre Zukunft erschien 2016, 500 Kirchen und 500 Ideen, Wandel und Wertschätzung erschienen 2017, Zukunft Sakralbau im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen erschien 2018, ebenso das Buch von Eva Schäfer, Umnutzung von Kirchen und so weiter und so weiter. Ich könnte Ihnen noch eine zweite Folie mit aktuellen Publikationen füllen können. Dazu kämen noch eine ganze Anzahl lokalbezogener Publikationen, die Umnutzungsprojekte katalogartig vorstellen, wobei NRW hier aktuell noch führend sein dürfte. Ich habe, ich hätte problemlos eine zweite Folie füllen können, aber es zeigt vor allem, welchen immensen Aufschwung das Thema genommen hat in den letzten Jahren. Publikationen zu dem Thema reichen jedoch noch wesentlich weiter zurück. Das bereits 1997 erschienene Buch, ebenfalls von Gerhard Matzig, ich habe ihn eben schon erwähnt, mit dem Titel Kirchen in Not, über den profanen Umgang mit sakralen Denkmälern, wird gemeinhin als eine der frühesten und weitsichtigsten Publikationen in Deutschland zu dem Thema angesehen. Ich habe eben noch einen Blick hineingeworfen und die Worte, die er damals wählte, lesen sich heute noch genauso aktuell wie 1997. Wir wissen auch, dass die Thematik beispielsweise in den Niederlanden schon sehr früh verhandelt wurde. Doch auch in Großbritannien wurde schon früh auf die Umnutzung von Kirchen hingewiesen. Hier erschien bereits in den 70er Jahren eine Publikation mit dem Titel New Life for Old Churches, der zeitnah weitere Bücher folgten. Generell lässt sich sagen, dass Umnutzungen von Kirchen in der Geschichte immer präsent waren. Doch oftmals hingen sie an politischen, auch kirchenpolitischen Veränderungen. Ich erinnere an die Umwidmung, aber auch Zerstörung zahlreicher Kirchen durch Reformation und natürlich durch die Säkularisation. Gerade im 19. Jahrhundert führte die erzwungene Säkularisation zahlreicher Klostergebäude zu interessanten historischen Entwicklungen. Waren Kirchen vor dem 19. Jahrhundert durchaus multifunktionale öffentliche Begegnungsstätten, in denen ein gemeinsamer Gottesdienst nur eine von vielen Nutzungsmöglichkeiten darstellte. In ihnen wurde Gericht gehalten, Märkte und Handel fanden an und in der Kirche statt. Religiöse Theaterinszenierungen wurde spätestens unter den Jesuiten üblich, lassen sich aber auch bereits für das Mittelalter nachweisen. Und große Kirchen waren immer auch Aufenthaltsorte, an denen mehrere Vorgänge zur gleichen Zeit ablaufen konnten. Eine Predigt an der einen Stelle, eine Messe oder ein Begräbnis an der anderen, während zugleich Menschen sich dort trafen, im Gespräch hindurchwandelten oder nur für einen Moment einen Ort der Zuflucht oder des Ausruhens suchten. Im 19. Jahrhundert aber, nachdem Kirchen als Ställe, Militärlager oder andere Nutzungen unter politischem Zwang entwürdigt wurden und zudem aufgrund der Enteignung alles kirchlichen Besitzes Kirchengebäude nur noch als Pfarrkirchen erhalten werden durften, wurde zahlreichen, zuvor nicht öffentlichen Prachtbauten eine Pfarrfunktion zugewiesen, während viele bescheidene Pfarrkirchen aufgegeben und umgenutzt wurden. Dies prägte im Laufe des 19. Jahrhunderts neben anderen Ereignissen Nicht nur die Nutzungsgewohnheit, sondern auch die Vorstellung von einer richtigen Kirche. Die damit verbundenen Ideale einer Kirche, ihrer Nutzung und ihrer Atmosphäre prägt auch den Kirchenbau des 20. Jahrhunderts. Die hohe Zahl an Neubauten betraf in erster Linie Pfarrkirchen im 20. Jahrhundert. Und auch wenn ihre Form und das Raumverständnis mehrfach grundlegend neu entstanden, blieben sie doch fast ausschließlich der liturgischen Handlung vorbehalten und sind auch bis heute entsprechend eingerichtet. Wir sprechen von einer liturgischen Fixierung. Ich zeige Ihnen hier so ein bisschen im Vergleich zu diesem eine Umnutzung einer Kirche aus den frühen 20er Jahren, in der sich jetzt ein Sozialkaufhaus befindet, einfach um so ein bisschen auch den Kontrast zu sehen. Um noch einmal auf die historischen Gründe für Umnutzungen zu sprechen zu kommen, so lässt sich festhalten, dass im Unterschied zur heutigen Situation diese in fast allen Fällen politisch erzwungen wurden, sei es durch weltliche oder durch konfessionelle Machtwechsel, und dass damit die Transformation der Sakralbaulandschaft mehr oder weniger rücksichtsvoll von höherer Stelle angeordnet und auch vorangetrieben wurde. Gleichzeitig sei aber darauf verwiesen, dass man auch im 19. Jahrhundert dazu neigte, bescheidene Bauten aufzugeben, um eigentlich längst aus der Zeit gefallene Architektur zu erhalten. Dazu neigen wir auch leider heute noch. In der Gegenwart aber erwächst das Bedürfnis, die Kirchengebäude zu transformieren, zunächst einmal aus der Gesellschaft. In jenen Ländern, in denen die einst am stärksten vertretenen Konfessionen sich damit abgefunden haben, in einer religiös pluralisierten Gesellschaft nur eine von vielen Glaubensgemeinschaften, ohne daran angeheftete politische Privilegien oder Einflussnahme zu sein, dazu zählen beispielsweise die Niederlande, Belgien oder auch Frankreich. In diesen Ländern lässt sich zunehmend beobachten, wie die Einzelinitiativen aus der Bevölkerung immer stärker gebündelt werden und zunehmend auch als Staatsaufgabe wahrgenommen werden. Also das Bedürfnis der Bevölkerung, die Kirchen zu erhalten, wird vom Staat anerkannt und gefördert. Das ist nicht zuletzt einer insgesamt stärkeren Wahrnehmung dieser Initiativen durch die rasante Entwicklung und Nutzung des Internets, Social Media, zu verdanken. Auch hier ist England als Vorreiter zu nennen. Man kann in gewisser Weise sagen, dass die Präsenz des Themas in Social-Media-Kanälen und die Vernetzung von zuvor als randständige Einzelfänomene eingestuften Bürgerinitiativen nicht nur zur Rettung einzelner Gebäude, sondern zur Etablierung von Organisationen geführt hat, die wiederum neue Projekte fördern können. Also das Ganze ist eine Bewegung, die sich selbst fördert. Also die wird nicht von außen diktiert, sondern solche Initiativen wie der National Churches Trust oder Friends of Friendless Churches gibt es in England noch, oder eben auch die international tätige Organisation Future for Religious Heritage haben sehr klein angefangen, und mithilfe des Internets und der Möglichkeit, über ihre Arbeit ständig und aktuell zu berichten, kriegen sie eben auch sehr viel Zulauf, und das macht anderen wieder Mut, sich ihnen anzuschließen. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz gerne auf eine besonders interessante kleine Entwicklung verweisen, und zwar das Beispiel, Kirchen als Herbergen zu nutzen. Zunächst ist dies auch in England entstanden und wurde vom Churches Conservation Trust unter dem Stichwort Champing, das ist ein Kunstwort aus Church und Camping, tourismusfreundlich aufbereitet. Es bietet, also das ist hier das obere, es bietet eine sehr tourismusfreundliche Karte, auf der man alle Stationen, Standorte finden kann, und eine Buchungsdatenbank, wo man schnell prüfen kann, ob es für die entsprechende Nacht frei ist, die Kirche, in der man gerne übernachten möchte. Im Zuge des Projekts Ideen für Kirchen im ländlichen Raum der IBA Thüringen entschieden sich auch mehrere Thüringer Kirchengemeinden, dieses Konzept für ihre Kirchen auszuprobieren. Inzwischen organisieren sie sich unter dem Stichwort Herbergskirchen, ebenfalls tourismusfreundlich, und sie werben um weitere Mitglieder. Zuletzt griff im letzten Jahr die niederländische Region Friesland das Konzept an und bietet ihre Friesenkirchen unter dem Stichwort Ziemping an. Anders als in einem Hotelbetrieb werden die Kirchen nicht außer Nutzung genommen, und sie werden auch nicht professionell als Übernachtungsstätten betrieben. In einem geeigneten Bereich im Kirchengebäude, zum Beispiel einer Empore, Seitenschiff oder Kapelle, wird eine Möglichkeit eingerichtet, dort einfache Betten aufzustellen. Sanitäre Anlagen müssen natürlich vorhanden sein. Die Idee, in einer Kirche zu übernachten, verweist zurück auf mittelalterliche Pilgerkirchen, und sie verspricht ein intensives Raumerleben. Die beteiligten Kirchengemeinden wiederum berichten von sehr interessanten neuen Erfahrungen der Gastfreundschaft und des Austauschs. An den Orten, wo sich diese Herbergskirchen öffnen, gibt es auch oft gar keine anderen Übernachtungsmöglichkeiten. Es wäre wünschenswert, dass die Rettung eines Kirchengebäudes als Gemeinschaftsaufgabe verstanden und bewältigt wird. Doch trotz vieler, vieler guter Ideen fehlt es zumeist noch massiv an öffentlichen Förderstrukturen, um diese Gemeinschaftsleistungen zu unterstützen. Im Falle Thüringens war es eben die IBA Thüringen, die für 10 Jahre lief und die einfach Gelder hatte, um viele kleine Projekte zu unterstützen. Die aktuellen Entwicklungen lassen jedoch eher befürchten, dass in den kommenden Jahren immer mehr Kirchen privat beziehungsweise an Investoren verkauft wird. Es ist dann eher ein Glücksfall, wenn ein Investor das Kirchengebäude kauft, um es für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. Ich habe hier auch einfach ein paar Beispiele aufgezählt, zum Beispiel die Böhm Chapel in Hürth-Kaltscheuren oder eine in der Mitte, das ist im bayerischen Kelheim, auch eine Gulbrandsson-Kirche, die in eine Ferienwohnung umgewandelt wurde, oder hier rechts nochmal das Sozialkaufhaus, was ich Ihnen eben schon gezeigt habe. Wird eine Kirche an einen Privatinvestor verkauft, so ist der öffentliche Einfluss auf die zukünftige Nutzung allerdings begrenzt, selbst wenn entsprechende Klauseln im Kaufvertrag festgelegt werden. Da möchte noch jemand rein. Bei den genannten Beispielen ist den Investoren daran gelegen, die Bausubstanz zu erhalten und auch eine gewisse Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Also wenn Kirchen schon privatisiert werden, dass zumindest die Nutzung so gestaltet ist, dass Menschen den Raum noch erleben können und dass Menschen nicht nur unter sehr begrenzten Gründen dort hineingelangen können. Aber, das möchte ich zu bedenken geben, in keinem dieser Fälle handelt es sich um einen kontemplativen Ort. Das heißt, das öffentliche Interesse wird hier eher kulturbezogen auf das touristische Interesse an der Architektur reduziert. Zum anderen ist unklar, was aus den Gebäuden wird, wenn eines Tages der Besitzer wieder wechseln sollte. In diesem Zusammenhang der Reduzierung des öffentlichen Interesses auf die rein architekturbezogenen Qualitäten möchte ich auf eine aus meiner Sicht besonders fatale Fehlentwicklung in einigen Fällen hinweisen. Beispielsweise Paderborn. Zwischen 2016 und 2018 wurde das damals stillgelegte Landeshospital der Stadt Paderborn, das im Kern einen Klosterbau aus dem 17. Jahrhundert enthielt, privat an eine Firma verkauft, die dort ihren Firmensitz errichten wollte. Beauftragt wurde für den Umbau das Büro Chipperfield Architects Berlin. Das Ergebnis des in zahlreichen Fachzeitschriften vorgestellten Neubaus ist aus meiner Sicht eine rein prestigeträchtige Vermarktung der Historie einer Liegenschaft, die so seit 200 Jahren nicht mehr existierte. Das auf diesem Grundstück einst beheimatete Kapuzinessenkloster aus dem 17. Jahrhundert war bereits 1831 zum Hospital umgenutzt worden. Beim Neubau der Firmenzentrale wurden einige der historischen Strukturen vermeintlich freigelegt und geschickt in den Neubau integriert, sodass dieser nun als Rettung von Kultur gut gelesen werden könnte. Die Historie der Liegenschaft, das ist also hier in der Mitte, diese Gebäude, die Sie da sehen, das sind noch die Nachkriegsbauten dieses Landeshospitals. Und ganz links, das ist die einzig historische Darstellung des Klosters, die ich gefunden habe. Und hier rechts, das ist, sind diese freigelegten Mauern, wobei nicht ganz klar ist, ob diese Mauern wirklich zur Bausubstanz des 17. Jahrhunderts gehören oder nicht doch zur Bausubstanz des Nachkriegskirchenbaus, die hier sehr, sehr elegant als Kreuzgang inszeniert sind. Und hier habe ich nochmal ein Luftbild, da kann man das ganz gut sehen. Ich weiß gar nicht, ob der auch... Ja, genau. Diese Kirchenfassade war das einzig denkmalgeschützte, was erhalten bleiben musste. Und Chipperfield hat hier eben zwei Innenhöfe daraus gemacht, um eben diese Neubausubstanz, um diese vermeintlich alte Bausubstanz dort geschickt mit integrieren zu können. In der Stadtgeschichte Paderborns ist die Anlage historisch zwar festgehalten, aber es finden sich eigentlich kaum Informationen zum ehemaligen Klostergebäude oder zur Kirche. Ebenso wenig zu ihrer Nutzung als Krankenhauskapelle, obwohl diese erst 2013 entwidmet wurde, als man das Landeshospital als Gebäude abgab. In den Akten des Landesdenkmalamts der Stadt oder des Krankenhauses würde ich sicher fündig werden, wenn ich historische Pläne und Fotos suchte. Aber ich halte es für bezeichnend, dass diese Informationen im Gegensatz zu den zahlreichen Architekturberichten über den Neubau, die im Übrigen fast alle die historischen Daten der Liegenschaft lückenhaft oder teilweise auch falsch wiedergeben, also dass man Informationen über den ursprünglichen Bestand im Internet als Laie nicht finden kann. Also unter der Ägide der Denkmalpflege hätte man Details der ursprünglichen Bausubstanz sehr viel klarer markieren müssen. So lässt sich für mich an diesem Beispiel sehr gut festmachen, dass der vermeintlich größere Spielraum, den ein Investor hat, wenn er sich nicht nach Vorgaben der Denkmalpflege richten muss, hier genutzt wurde, um anstelle historischer Dokumentation willkürliche Interpretation treten zu lassen, die Stereotype bedient und das Ensemble rein immobilienwirtschaftlich interessanter erscheinen lässt. Nicht die 200-jährige Geschichte des Paderborner Landeshospitals wird hier erzählt, sondern einzig die im 17. Jahrhundert datierende Bebauung der Liegenschaft als Kloster, wobei dieses wiederum auf markante Wiedererkennungsdetails wie Klosterkirche und Kreuzgang reduziert wurde. Dieser Fall lässt sich weder ernsthaft als denkmalpflegerische Sicherung und Rettung kulturhistorischer Bausubstanz auslegen, noch als Transformation im eigentlichen Sinne, da die intakte Nachkriegsbausubstanz vollständig abgerissen und die noch vorhandene Kapelle ebenfalls nicht erhalten blieb. Es mag ein vorzeigbares und wie gesagt auch prestigeträchtiges Ensemble als Ergebnis herausgekommen sein. Problematisch ist an solchen Fällen, die unter dem Radar der Denkmalpflege laufen, dass der Investor willkürlich und individuell entscheidet, was er erhaltenswert findet und was er als abrisswürdig einstuft. Ein weiteres Beispiel ist die ehemalige Elisabethkirche in Freiburg, die unter dem Titel Church Chill als Wohnungen vermarktet wird. Ein umfänglicher Denkmalschutz rettet eben auch einen Bau nicht immer vor einer brachialen Neugestaltung. Auch hier möchte ich vorwegnehmen, und dasselbe gilt für immer mehr transformierte Kirchen, dass die ursprüngliche Raumsituation im Internet nicht in demselben Maße dokumentiert ist wie die Neugestaltung. Also auch hier ist es für Laien sehr schwierig, sich ein Bild der Kirche vor dem Umbau zu machen. Also dieses Bild hier des Innenraums werden Sie im Internet nicht finden. Und was Sie sich gut merken sollten, das ist hier die Tabernakelwand. Die wird gleich nochmal in einem anderen Bild auftauchen. Zum Glück ist 2023 ein sehr gutes Buch von Hanna Weber erschienen unter dem Titel Zwischen Sakral und Profan, Umnutzung von Kirchen der Nachkriegsmoderne, das dieser Kirche ein umfassendes Kapitel widmet und eben auch sehr, sehr viel historisches Bildmaterial. Die Kirche besaß neben ihrer außergewöhnlichen Architektur auch eine hochwertige Ausstattung, unter anderem Kirchenfenster von Emil Wachter und einen direkt in den Sichtbeton eingedrückten Kreuzweg von Franz Gutmann. Die Fenster blieben erhalten, der Kreuzweg nur in Fragmenten. Die Elisabethgemeinde fusionierte bereits 1997 mit der Gemeinde St. Konrad und gab die eigene sanierungsbedürftige Pfarrkirche auf. Die Kirche stand leer, sie wurde 2006 profaniert, zugleich aber unter Denkmalschutz gestellt. Dann folgte ein langer Prozess der Suche nach einer sinnvollen neuen Nutzung. Nachdem sich jedoch 2009 auch noch vielversprechende Pläne zu einer Neunutzung als Konzerthaus zerschlagen hatten, plädierte die Gemeinde für den Abriss. Im gleichen Jahr, 2010, meldete die Giesinger Immobiliengruppe Interesse an dem Bau und kaufte es, jedoch unter der Voraussetzung, es in Wohneinheiten umwandeln zu dürfen. Eine Fachzeitschrift aus der Immobilienbranche, die Immobilienzeitung, schrieb euphorisch darüber, Zitat, eine eigentlich zum Abriss vorgesehene Kirche im Freiburger Stadtteil Zähringen erhält ein neues Nutzungskonzept. Der Sakralbau wird zu einem Wohngebäude umgebaut. Die gesamte Konstruktion und künstlerische Elemente bleiben erhalten. Für alle Beteiligten eine nicht alltägliche Herausforderung. Giesinger selbst spricht in der firmeneigenen Werbebroschüre von sakrale Baukunst erhalten und neu inszenieren. Zwischen 2013 und 2015 wurde das Gebäude vollständig entkernt und nur die Fassade mit den Fenstern von Emil Wachter blieb erhalten. Stellenweise wurde sie jedoch, wie man hier sehen kann, aufgeschlitzt, um Fenster für die dahinterliegenden Wohnungen zu schaffen. Die gesamte Konstruktion ist nicht mit der Betonfassade verbunden, die ist komplett eigenständig da hineingesetzt. Also die Fassade ist eigentlich nur als Schmuckelement erhalten. Moderne Regional schrieb dazu, das Pfarrhaus musste dran glauben, das Schiff wurde horizontal unterteilt, um Fensteröffnungen und ergänzt und um zwei Geschosse aufgestockt, deutlich abgesetzt vom Bestand durch die gelben Fensterstreben. Für mich, also ich habe da immer Assoziationen mit einem Eierbecher und einem Ei, was da reingesetzt ist. Aber gut. Hanna Weber verweist darauf, dass Giesinger durchaus bereit gewesen wäre, die verbliebenen liturgischen Strukturen wie dem monolithischen Altarblock den kann sich hier gut sehen, oder den Kreuzweg stärker in den Neubau zu integrieren. Doch dies wurde aus kirchenrechtlichen Gründen vom Ordinariat abgelehnt. Hier erkennen Sie die Tabernakelwand wieder. Erhalten blieb unter anderem eben diese Tabernakelwand, die nun als stylisches Regal in der an dieser Stelle eingebauten Wohnung genutzt wird. Die Eigentumswohnungen des gehobenen Standards, die in die Außenwände des ehemaligen Sakralbaus hineingezwängt wurden, vermarktet der Investor unter dem Namen Church Chill. Ob Chill hier für Ruhe oder für das eisige Frösteln steht, das mich zumindest überkommt, wenn man sieht, wie hier mit den Resten der sakralen Bausubstanz umgegangen wird, das überlasse ich Ihnen. Der Kirchturm wurde übrigens separat verkauft und von einer Innenarchitektin und Designerin zum Luxusapartment umgestaltet. In diesem Luxusapartment wohnt man jedoch nicht, sondern man kann es sich mieten für edle Firmen-Events. Urban Gardening auf dem Dach des Glockenturms inklusive. Insgesamt erweckt das Projekt nicht den Eindruck einer Umnutzung, sondern ebenfalls einer vermarktungsrelevanten Einbeziehung einzelner verbliebener Elemente des ehemaligen Kirchengebaus. Ein vollständiger Neubau hätte sich nicht wesentlich von dem jetzigen Gebäude unterschieden. Doch die Wohnungen mit Kirchendetails, wie den Fenstern im Wohnzimmer, die ehemalige Balustrade der Orgelempore als Küchentheke oder das Tabernakelregal, waren besonders beliebt und als erste verkauft. Ein Beispiel, das Sie vielleicht kennen. Die Evangelische Christusgemeinde in Köln entschied, ihren sanierungsbedürftigen Nachkriegsbau im belgischen Viertel abzureißen und zwischen 2014 und 2016 anstelle eines neuen Kirchenschiffs flügelartig angeschlossene avantgardistische Mehrfamilienhäuser zu errichten. Der Kirchturm blieb erhalten und wurde um einen kurzen Anbau in den freigebliebenen Innenhof hinein, das ehemalige Kirchenschiff, erweitert, sodass im Inneren ein durchaus geräumiger Neubau entstand. Ohne Frage hat die Kirchengemeinde sich ein sehr interessantes neues Zuhause geschaffen und ihre Kirche zugleich in das belgische Viertel niederschwellig integriert. Dazu trägt nicht nur die besondere Form der Wohnungsflügel an beiden Seiten und des Kirchengebäudes bei, sondern auch die wichtige Entscheidung, anstelle eines Pfarrsaals eine riesige Gemeinschaftsküche zu bauen und diese durch große Scheiben von außen gut einsehbar zu halten. 2018 wurde dieser Bau mit dem Architekturpreis der Evangelischen Kirche im Rheinland ausgezeichnet. Soweit alles gut? Leider jein, würde ich sagen. Denn um diesen außergewöhnlichen Neubau in bester Innenstadtlage finanzieren zu können, mussten entsprechend hohe Mieteinnahmen kalkuliert werden. Der Kölner Stadtanzeiger kritisierte bereits 2016, die Evangelische Kirche hat für die neuen Wohnungen in bester Lage stattliche Mieten aufgerufen, während in anderen beliebten Stadtvierteln Kirchenvertreter vor der Gentrifizierung warnen, weil durch steigende Mieten die Durchmischung verloren gehe, ruft die Christuskirche am Stadtgarten Mieten von bis zu 19 Euro pro Quadratmeter auf. Sozialwohnungen gehörten nicht zum Bauprojekt. Es bleibt anzumerken, dass hier einerseits ein hoher Anspruch des diakonischen Dienstes am nächsten mit dem architektonischen Anspruch eines außergewöhnlichen Neubaus umgesetzt wurde, unter Einbeziehung historischer Bausubstanz. Doch wieder war es der ältere Teil und nicht die Nachkriegsarchitektur. Andererseits wurde wirtschaftlich kühl kalkuliert und die Finanzierung des Luxus eines solchen Neubaus durch die Rendite aus Mieten finanziert, deren Entwicklung sozial Benachteiligte aus dem Viertel allmählich zu verdrängen droht. Am Rande sei bemerkt, dass die schneeweiße Fassade des Neubaus schon jetzt diverse Schäden und unansehnliche Witterungsspuren aufweist. Mit diesen Beispielen möchte ich nicht den Eindruck erwecken, Umnutzungen dieses Umfangs seien grundsätzlich in Frage zu stellen. Vielmehr möchte ich aufzeigen, dass Umnutzungsprojekte, die auf ihre architektonische Besonderheit reduziert werden, meist viel Aufwand und wenig Nutzen bringen. Spannender erscheinen jene Projekte, bei denen die Gemeinde mit geringen Mitteln versucht, ihre Räume und damit auch sich selbst zu öffnen, neue Perspektiven zu entdecken und eine neue Mitte für sich und für ihre Umgebung zu finden. Ein besonderes Beispiel dieser Art stellt die katholische Heilig-Geist-Kirche in Mönchengladbach-Geistenbeck dar. Ein Pfarrzentrumsensemble aus den 80er Jahren mit freistehender Kirche. Geistenbeck liegt zwischen Mönchengladbach-Zentrum und dem südlichen Ortsteil Odenkirchen. Es hat eine sehr spannende Lokalgeschichte und sehr aktive Vereine, zum Beispiel den Schützenverein. Man versteht sich durchaus als eigenständige Kirchengemeinde, obgleich man seit 2010 der Pfarrei St. Laurentius in Odenkirchen angehört. Allerdings ist der seit 1975 in Geistenbeck tätige Pfarrer Johannes van der Forst inzwischen 93 Jahre alt. Die Messe wird nur noch alle 14 Tage am Samstagabend zelebriert. In der Zwischenzeit war der Kirchenraum in dem deutlich dörflich geprägten Stadtteil geschlossen, bis 2020. Die Gemeinde wünschte sich, dass die Kirche wieder häufiger geöffnet werden könnte und fand gemeinsam mit dem hochbetagten Pfarrer eine außergewöhnliche Lösung. Seit den 90er Jahren hatte sich zu besonderen Anlässen ein Büchermarkt in der Gemeinde etabliert, der Bücherspenden verkaufte und diese Einnahmen wiederum weiterspendete. Dieser Büchermarkt erfreute sich einer immer größer werdenden Beliebtheit und war längst über den zur Verfügung stehenden Platz im Kellergeschoss des Pfarrheims hinausgewachsen. So entschied man sich zu einem Experiment. Die Kirchenbänke im hinteren Teil des Kirchenraums wurden ausgeräumt und durch rollbare Bücherregale ersetzt. Bei Bedarf können die Bücherregale hier vollständig weggeräumt und durch eine freie Bestuhlung ersetzt werden, sodass der Raum wieder vollständig genutzt werden kann als Kirche. Der Büchermarkt hat nun 3 Tage in der Woche geöffnet. Zusätzlich findet einmal im Monat ein großer Büchermarkt am Samstag statt. Die Kirchengemeinde erarbeitete und erprobte die Logistik, das Konzept und die Umsetzung des Büchermarkts in der Kirche weitestgehend allein und ohne finanzielle Zuschüsse durch das Bistum. Es war eine Erfahrung, mit der anfänglich so manches Gemeindemitglied natürlich seine Schwierigkeiten hatte. Bücher in der Kirche, also für viele ist das einfach etwas, was sie sich nicht vorstellen können, dass in einer Kirche etwas anderes als Gottesdienst stattfinden darf. Entschuldigung. Doch durch die positive Begeisterung des alten Pfarrers, durch regelmäßige Gespräche zum Erfahrungsaustausch und eine schrittweise Erprobung weiterer Ideen, wie die Zusammenführung von liturgischer Feier und Bücherregal, eine Büchernacht, Konzerte und anderes, wuchs allmählich das Verständnis. Das heißt, die Gemeinde hat sich sehr sensibel damit auseinandergesetzt, auch mit den Bedenken einzelner Gemeindemitglieder und hat auch für sich selber immer wieder neu ausprobiert, wie weit sie gehen kann. 4 Jahre später, also heute, hat in der Gemeinde kaum noch jemand Bedenken, dass dies eine gute Entwicklung sei, auch wenn man sich bewusst ist, dass das Ende dieses Projekts noch nicht erreicht ist. Es gibt noch zahlreiche Ideen, die man umsetzen möchte. Man weiß aber auch, dass die Teilnehmerzahlen an den Gottesdiensten weiter zurückgehen werden, dafür aber vielleicht die Fläche des beliebten und rein ehrenamtlich betriebenen Büchermarkts weiter wachsen kann. Ideen wie diese erfordern zunächst weniger Geld als vielmehr Mut und Engagement, rechtzeitig Veränderungen in den Weg zu leiten und neue Konzepte zu erproben, bevor den Gemeinden buchstäblich die Decke auf den Kopf fällt. Eine immer seltener geöffneten, nicht mehr besuchten Kirche wird keiner die Millionen zur Sanierung zur Verfügung stellen. Für einen wichtigen dritten Ort, ein Begegnungszentrum mit einer Bedeutung für die Sozialstruktur eines Quartiers, die vielleicht auch schon über die Kirchengemeinde hinausgewachsen ist, wie in Geistenbeck, denn die Ehrenamtlichen kommen nicht nur aus der Kirchengemeinde, sondern überall aus dem Ort. Für so ein Projekt lassen sich nicht unbedingt einfacher, aber doch zumindest schneller offene Ohren und Bereitschaft für Lösungsansätze finden. Apropos dritte Orte, was ist das eigentlich? Neben Profanierungen, Privatisierungen und Abrissen sind sakrale Bauten, die eine erweiterte Nutzung ihres Standorts mit dem gottesdienstlichen Gebrauch in Einklang zu bringen suchen, eine an immer mehr Bedeutung gewinnende Alternative. Man spricht von dritten Orten oder auch von hybriden Räumen. Der Begriff des hybriden Raums ist eigentlich den postkolonialen Theorien des indisch-britischen Literatur- und Kulturwissenschaftlers Homi Bhabha entlehnt. Bhabha beschrieb in den 90er Jahren hybride Räume als Begegnungszonen zwischen Menschen verschiedener Herkünfte, Kulturkreise und verschiedener Standpunkte, die auf dem Erkennen von und der Auseinandersetzung mit Unterschieden beruht. Das heißt, ein hybrider Raum entsteht dann, wenn Menschen die Unterschiede, die sie untereinander machen, erkennen und zugleich durch Annäherung zu überwinden suchen. Mit hybriden Räumen ist also keine Architektur gemeint, sondern die Bezeichnung versucht eigentlich eine soziologische Dynamik und ihr Potenzial zu beschreiben. Sie wird aber nicht nur metaphorisch mit Architekturbegriffen besetzt, sondern auch ganz praktisch mit gebauter Architektur, die als Rahmen für solche Räume und Begegnungen funktionieren kann, in Verbindung gebracht. Der evangelische Theologe Thomas Erne machte diesen Begriff 2017 für die Kirchen als hybride Räume der Transzendenz fruchtbar, wobei er in seinem Buch in erster Linie und damit indirekt im Geiste Nietzsches das Bedürfnis vieler, auch nicht religiöser Menschen, Kirchenräume aus kontemplativen Gründen aufzusuchen, untersuchte. Die besondere Atmosphäre des sakralen Raums wird dabei auf die Begegnung zwischen dem Menschlichen und dem Spirituellen reduziert. Inzwischen kann diese Stufe insofern als überwunden gelten, als dass zunehmend das diakonische Element sakraler Räume, welches für die Kirchenarchitektur des 20. Jahrhunderts eine mindestens genauso große Rolle wie die Liturgie spielt, dieses diakonische Element ist wiederentdeckt worden. Das heißt, die Begegnung zwischen Menschen. Diese Form der Hybridität birgt ein großes Potenzial, da die Kirchenräume nicht nur mit einer neuen Aufgabe, sondern auch mit einer neuen Bedeutung angefüllt werden können. Bei der erweiterten Nutzung von Kirchen sollte man daher genau genommen von hybriden Orten sprechen. Denn zwischen Raum und Ort besteht ein Unterschied. Erst zusammen mit der Architektur und mit dem Menschen wird der genutzte Raum plötzlich zu einem Ort. Aus Space wird Place. Denn Menschen nutzen einen Raum, der ihnen geboten wird, und bauen hierüber erst eine Bindung zu einem Ort auf. Dabei ist es allerdings wichtig und entscheidend, sakrale Räume nicht als Kulissen für wie auch immer geartete Nutzungen zu missbrauchen, sondern sie als Resonanzräume zu verstehen, die die darin geschehenden Handlungen und Begegnungen beeinflussen, mittragen und auch verstärken können. Es ist also eine Frage des Stellenwerts, der dem Gebäude eingeräumt werden muss, und nicht nur der Wertschätzung. Ohne Frage muss die Nutzung zu dem gebauten Raum und seinem Angebot passen. Daraus kann sich Respekt für den Raum und Souveränität im Umgang mit ihm entfalten. Gerade mit Blick auf den hochgradig gefährdeten Bestand an Nachkriegsbauten ist die Nutzungsdiskrepanz zwischen einer temporären Ästhetik angepassten Wohnform wie bei St. Elisabeth in Freiburg und der Umnutzung zu einer Bücherkirche wie hier in Geistenbeck sehr gut ablesbar. Deutlicher können immobilienwirtschaftlich ausgehebelter Denkmalschutz und aktiv gelebter Respekt für ein Gebäude kaum gegenübergestellt werden. War Nietzsche auf der Suche nach einem geeigneten Resonanzraum für den Dialog mit sich selbst, so brauchen wir heute vielleicht starke Resonanzräume für den Dialog miteinander. Vielen Dank.
Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.